Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wie ein neuer Verein Bühnenmütter dabei unterstützen will, Kinder- und Theaterkarriere unter einen Hut zu bringen, das hören Sie heute bei uns. Außerdem sind wir zu Besuch im New Yorker Central Park, wo das Sommerfestival Shakespeare in the Park bei freiem Eintritt Theater für alle macht. Wie das funktioniert, gleich hier in Rang 1. Die Theaterwelt steht nicht gerade im Ruf, ein besonders familienfreundliches Arbeitsumfeld zu bieten. Proben und Vorstellungen bis spät in den Abend und am Wochenende, kurzfristige Engagements und für manche auch noch monatelange Tourneen fern von zu Hause. Gerade wenn dann Kinder ins Spiel kommen, wächst bei vielen die Angst, der Doppelbelastung vielleicht nicht mehr gewachsen zu sein und im schlimmsten Fall einfach nicht mehr gebraucht zu werden. Aber so kann es ja eigentlich nicht gehen, fanden auch Verena Usemann und Annika Sophie Mendraler. Beide sind professionelle Sängerinnen, erfolgreich auf der Opernbühne und im Konzert, und beide sind sie Mütter, sozusagen Bühnenmütter. Und so heißt auch der Verein, den sie zusammen gegründet haben und der Frauen dabei unterstützen will, Kinder- und Theaterkarriere zu verbinden. Wie genau? Darüber will ich jetzt sprechen mit Verena Usemann. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Frau Usemann, welche Erfahrungen aus Ihrem Berufsleben als professionelle Sängerin im Musiktheater auf der Konzertbühne haben Sie beide denn dazu gebracht, diesen Verein Bühnenmütter zu gründen?
Tatsächlich gibt es gar nicht konkrete Ereignisse, die so eine Initialzündung für die Gründung waren. Es war eher so ein Bewusstsein, was in uns beiden gereift ist. Wir kennen uns schon sehr lange, Annika und ich. Wir waren zusammen im Kinderchor der Staatsoper Hamburg und haben uns dann nach vielen Jahren wiedergefunden tatsächlich. Jetzt mal festgestellt, dass wir überhaupt beide Opernsängerinnen geworden sind, wie wir uns das damals so vorgestellt hatten. Hatten zu dem Zeitpunkt schon Kinder. Ich 2, Anni war, glaube ich, gerade schwanger mit dem 2. Kind. Und wir haben uns einfach so unterhalten über unser Leben und haben festgestellt, dass bei uns total parallel die ersten Berufsjahre super glatt und glücklich liefen. Und dass wir jetzt beide nach der Familiengründung das Gefühl haben, es wird alles irgendwie ganz schwierig. Es wird schwieriger, Jobs zu bekommen. Klar, die Organisation wird schwieriger, das ist banal. Aber dass so eine Reihe von unguten Gefühlen irgendwie diesen Beruf begleitet, und das mussten wir selber erstmal erkennen, was das eigentlich ist. Und erstmal dachten wir, das ist ein Zufall, dass wir uns da so ähnlich fühlen. Haben uns dann sehr viel unterhalten und haben dann nach einiger Zeit es auf den Punkt gebracht, dass das zentrale, ungute Gefühl, was wir haben, eigentlich eine Scham ist, diesen Beruf vielleicht jetzt nicht mehr komplett bedienen zu können, diese Flexibilität nicht mehr zu haben, die von uns gefordert wird, dass wir uns total im Stress fühlen, allen Menschen zu beweisen, dass wir trotzdem noch aktiv und interessant sind als Künstlerinnen. Und dann haben wir diese Parallelität festgestellt haben, haben wir aber auch ganz viel mit Kolleginnen dann gesprochen und haben festgestellt, dass alle ähnliche Gefühle und Probleme haben und sind dann eigentlich dahin zu kommen, erstmal zu realisieren, dass es kein individuelles Problem ist und dass es auch nicht an den Frauen liegt, sondern haben wirklich, es war ein Bewusstwerdungsprozess, das muss ich so sagen, dass wir gemerkt haben, dass es da Probleme im System Theater gibt, die es Frauen eben wirklich schwer machen, ihren Beruf nach der Familiengründung einfach so weiter auszuüben. Und das war eigentlich einer der Hauptpunkte, wo wir gesagt haben, wir müssen was tun. Wir müssen dieses Thema enttabuisieren und überhaupt auf den Tisch legen. Wir müssen andere Künstlerinnen ermutigen, über die Unvereinbarkeitsproblematik zu sprechen.
Sie haben jetzt diesen Begriff der Scham erwähnt. Woran liegt das denn, dass man sich dafür schämt, jetzt dann Mutter zu sein? Da würde man in vielen anderen Branchen ja, glaube ich, nicht von Scham sprechen.
Ich glaube, dass wir immer noch dieses Bild vom einsamen Genie pflegen, eines Künstlers, der nichts braucht, kein Essen, kein Schlaf, kein Privatleben und der künstlerische Höhenflüge vor allen Dingen dann erbringt, wenn er oder sie so ein Leben führt. Und da passt eben eine moderne Frau, die Familie gründet und ihren Beruf weiter ausüben will, schlecht rein.
Hat das vielleicht auch jetzt abseits des Theaters damit zu tun, dass man bei Frauen vielleicht auch ein Stück weit in der Gesellschaft davon ausgeht, naja, das managen die schon? Also so Kinder und sowas und zu Hause, das läuft so quasi nebenher?
Ja, wir sind immer damit konfrontiert, dass uns von Theaterseite signalisiert wird, dass wir Kinder haben, das ist unser totales Privatproblem. Das hätten wir ja nicht machen müssen und das sollen wir bitte auch alleine hinkriegen. Also es wird einfach ja sehr wenig Unterstützung angeboten. Es gibt ein paar Positivbeispiele, aber generell wird einem auch im Studium ja schon so signalisiert, dass das aber kein Beruf ist, der gut funktionieren wird mit Familie. Und diese Vorstellungen werden internalisiert. Und wenn man es dann tut und versucht, hat man schon mal das Gefühl, man ist in der Defensive. man kann keine Forderungen stellen, weil es haben einem ja alle gesagt, dass es schlecht klappen wird.
Jetzt haben Sie die Lösung für sich gefunden, einen Verein zu gründen. Sie haben vorhin schon gesagt, es war ein Bewusstwerdungsprozess darüber, dass Sie mit diesem Problem nicht alleine dastehen. Welche Resonanz bekommen Sie jetzt also von anderen Frauen, die sich zum Beispiel für diesen Verein jetzt interessieren und die sich an Sie wenden?
Die Resonanz, die wir bekommen, ist eigentlich überwältigend. Also wir haben so viel Zulauf, viel mehr als wir gedacht haben. Eigentlich hören wir überall eine große Dankbarkeit und auch einen großen Respekt, dass wir dieses Thema jetzt auf den Tisch legen. Wir haben das Gefühl, es besteht ein großes Bedürfnis, darüber zu sprechen, sich auszutauschen. Es kommen Frauen zu uns eigentlich aus allen Sparten. Damit hatten wir am Anfang gar nicht so gerechnet. Wir dachten, naja, wir kommen aus der Oper. Wahrscheinlich betrifft das Problem auch Schauspielerinnen und Tänzerinnen. Mittlerweile haben wir aber auch Autorinnen, Bühnenbildnerinnen, Dramaturginnen, alle möglichen Unterabteilungen. Damit hatten wir am Anfang gar nicht so gerechnet. Bei aller Begeisterung der Frauen, die zu uns kommen, stellen wir fest, dass es bei vielen aber eine große Zurückhaltung gibt, sich öffentlich dazu zu äußern. Wir hatten am Anfang auch einige prominente Künstlerinnen angefragt, ob wir die öffentlich interviewen dürfen, als Vorbilder, wie die das hinbekommen haben. Und da gab es sehr große Zurückhaltung. Also es scheint da eine Angst zu geben, glaube ich, darüber zu sprechen. Jedenfalls, wenn es nicht optimal klappt mit der Vereinbarkeit.
Können Sie sich das irgendwie erklären, wo diese Angst herkommt?
Na klar, die Konkurrenz ist wahnsinnig groß. Alle bangen um ihre Jobs, alle Anstellungsverhältnisse sind nicht wahnsinnig sicher. Überall hören wir Geschichten, wo auch nach diesem ein Jahr Kündigungsschutz Mütter sofort rausgekickt werden aus Ensembles. Viele Künstlerinnen verschweigen ihre Mutterschaft, weil sie denken, das bringt ihnen berufliche Nachteile. Da steht dann die junge, flexible Kollegin, die es macht und die auch weniger Geld will und die wird dann eben genommen. Es ist einfach ein harter Konkurrenzkampf und da schneiden wir Mütter im Moment noch ziemlich schlecht ab.
Die große Losung des Vereins heißt Vereinigt euch. Was kann denn der Verein oder was können Sie mit dem Verein leisten, schaffen, was die einzelne Bühnenmutter sozusagen vielleicht alleine gar nicht schafft?
Na, zunächst mal ist ja der Community-Gedanke dafür da, einfach diesen Austausch zu fördern. Wir veranstalten regelmäßig digitale Konferenzen, wo wir über bestimmte Themen sprechen. Da geht es jetzt erstmal darum, Erfahrungen zu teilen und vielleicht erstmal so wie Anni und ich das am Anfang erfahren haben, zu merken, hey, ich bin nicht alleine mit meinem Problem und ich kann mich hier im geschützten Raum austauschen. Dann geht es auch darum, dieses Bewusstsein, was wir entwickelt haben, bei anderen Frauen aufzuwecken. Ich würde mal sagen, Solokünstlerinnen, also von Opernsängerinnen kann ich es auf jeden Fall sagen, sind per se erstmal Einzelkämpferinnen. Die sind es auch nicht gewöhnt, sich politisch zu engagieren. Ich würde auch sagen, dass so eine große Solidarität unter Künstlerinnen nicht unbedingt immer total selbstverständlich ist. Da habe ich das Gefühl, da tut sich auch erstmal viel innerhalb der Initiative und auch dieser Vernetzungsgedanke, was bei Männern ja gang und gäbe ist, dass man sich beruflich unterstützt und weiterhilft und sich gegenseitig vielleicht auch Vorteile schafft, Wissen teilt, sich Informationen zuteil werden lässt. Das ist etwas, was in unserer Initiative im Moment entsteht und was total toll ist.
Als eine der ersten noch ganz konkreten Sachen, mit denen Sie sich als Verein dann beschäftigt haben, gehört eine Pilotstudie. Was wurde da abgefragt und was hat das ergeben?
Die Idee, diese Studie ins Leben zu rufen, hatten wir ganz am Anfang, als wir so privat mit Kolleginnen gesprochen haben und so eine Ahnung hatten, dass es da überall ähnliche Probleme gibt. Da dachten wir gleich, wenn wir nach außen wollen mit unseren Anliegen und unseren Forderungen, müssen wir das irgendwie untermauern und irgendwie objektivieren. Wir haben da gefragt, einfach was sich geändert hat seit der Elternschaft, real, auf dem Konto, im Bewusstsein, in der eigenen Familie. Und haben da erschreckende Erkenntnisse gewonnen, muss ich mal sagen. Also die Studie ist jetzt in den letzten Zügen der Auswertung. Wir werden die bald veröffentlichen. Also da wurden uns Diskriminierungserfahrungen, muss ich sagen, berichtet, mit denen wir so nicht gerechnet hätten. In einem Ausmaß, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Ja, wir hatten auch zu dieser Studie einen großen Zulauf. Wir dachten, das war eine umfangreiche Befragung, dass wenn wir 30, 40 Frauen finden, die teilnehmen, dass es toll ist. Wir hatten, glaube ich, am Ende knapp 130. Genau, es geht einfach erstmal darum, das zu belegen, dass es da Schwierigkeiten gibt und letztlich was in der Hand zu haben, um rauszugehen und dann zu kämpfen.
Wenn man jetzt doch anhand einer solchen Studie und vieler auch individueller Erfahrungsberichte feststellen muss, okay, das läuft an den Theatern ganz offenkundig nicht so, wie es in anderen Branchen läuft und auch laufen sollte. Was wären denn dann Ihrer Erfahrung nach die Maßnahmen, die Theater ganz konkret ergreifen müssten, um, sei es jetzt im Musiktheater, sei es im Schauspiel, einfach familienfreundlicher zu werden?
Nun ja, da sind auf der einen Seite alle die Dinge, die die Arbeitsorganisation am Theater betrifft, die einfach an die Realität von Familien angepasst werden müsste. Da wird ja viel drüber gesprochen, die Arbeitszeiten, diese regelmäßigen Abendsproben und Samstagsproben, die für Eltern einfach kinderbetreuungsmäßig schwierig zu machen sind. Ich will nicht sagen, dass man die per se abschaffen muss, aber es müsste möglich sein, darüber zu reden und das zu hinterfragen. Dann müsste es eine langfristigere Probenplanung geben. Einfach heute um 14 Uhr zu wissen, ob man am nächsten Tag Kinderbetreuung braucht, das ist für Familien einfach der Horror. Also ich erfahre heute um 14 Uhr, ob ich am nächsten Vormittag und oder Abend Probe habe oder nicht. Also die Kurzfristigkeit der Planung muss verändert werden. Da denke ich, das kann mir niemand erzählen, dass das nicht möglich sein soll, wenigstens einen Wochenplan zu erstellen. Dann ist natürlich die Sache der Bezahlung. Also mehr Kosten, die Eltern haben durch Kinderbetreuung, müssen einfach irgendwo gedeckelt werden. Gagen sind sowieso niedrig. Und für Familien, die dann irgendwie jeden Abend einen Babysitter bezahlen müssen, bleibt da einfach letztlich fast nichts übrig. Also die Mehrkosten für Eltern müssten irgendwie gesehen und gedeckelt werden. Und dann sind es aber auch viele Dinge, die so die Atmosphäre im Theater und das Bewusstsein betreffen. Also es müsste einfach im Theater als Mehrwert gelten, Kinder zu haben und Kinder in die Welt zu setzen. Ich meine, auch Kinder sind die Zukunft unserer Theater. Und Bühnenmütter sind doch prädestiniert dafür, auch junge Generationen wieder zu begeistern für Theater. Und es gibt so viele Theater, wo Kinder nicht mal rein dürfen. Also Mutterschaft müsste einfach als Mehrwert anerkannt werden.
Ja, und dafür streitet der Verein Bühnenmütter, den Verena Usemann und Annika Sophie Mentrala gegründet haben, Unterstützung für Frauen, die Mütter sind und trotzdem natürlich am Theater arbeiten wollen, ob am Schauspiel oder an der Oper. Frau Usemann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen für die Arbeit mit dem Verein sehr viel Erfolg.
Vielen Dank.
Theater in den USA, klar, da denken viele zunächst an Broadway, Stars und Musicals. Dass es aber auch ganz anders geht, zeigt in jedem Jahr das Festival Free Shakespeare in the Park, eine echte Sommerinstitution im New Yorker Central Park. Stars gibt es dort zwar regelmäßig auch zu bewundern, Al Pacino und Meryl Streep standen hier schon auf der Bühne. In erster Linie geht es bei Shakespeare in the Park aber darum, ein Erlebnis für alle zu schaffen. Deshalb sind die Tickets traditionell kostenlos, die Nachfrage ist entsprechend riesig. Man muss also doch ein bisschen Aufwand betreiben, um bei Shakespeare in the Park dabei zu sein, wie Bernhard Doppler für uns herausgefunden hat.
Einige sind schon um 7 Uhr gekommen. Um 10 Uhr ist die Schlange schon fast 200 Meter lang. Manche sitzen auf einem Campingstuhl und tippen in einen Laptop vor sich auf dem Schoß. Manche lesen im Stehen. Dann wieder kommen Eltern, die ihren Kindern in der Schlange etwas zu essen mitbringen. Picknick im Central Park. Man stellt sich für Karten für Free Shakespeare in the Park an und kurz nach 12 Uhr werden die Karten dann ausgegeben. Jeder kann 2 erhalten. Den Platz, den man zugewiesen bekommt, bestimmen nicht Status oder Vermögen, heißt es. Alle sind bei Free Shakespeare in the Park gleich. Fast 60 Jahre ist das Festival alt, eine Idee von Joseph Pepp, ursprünglich an verschiedenen Orten im Central Park, bis es im gut 2000 Zuschauer fassenden Delacorte Theater nahe der 84. Straße West seine Heimstatt hatte. Vor 60 Jahren war Theater in New York wohl noch mehr eine öffentliche, staatliche Einrichtung, aber das Public Theater, das Träger von Shakespeare in the Park ist, versteht sich, obwohl fast ausschließlich von Sponsoren finanziert, vor allem als sozial und als politisch. 2 Stücke werden jedes Jahr Tag für Tag 6 Wochen lang gezeigt. Auch politisch zeigt sich das Festival gern auf der Höhe der Zeit. Manchmal sind ausschließlich schwarze Schauspieler besetzt, manchmal spielt ein reines Frauenensemble. Dieses Jahr nach Macbeth nun jetzt As You Like It. As You Like It ist eine Produktion, die bereits 2017 in New York Premiere hatte. Neben den Schauspielern in Shakespeares Rollen treten auch die Mitglieder des vor 10 Jahren gegründeten Programms Public Works auf. 200 Mitwirkende pro Abend, die alle 2 Tage wechseln. Sie kommen aus 5 New Yorker Stadtteilen und wollen über das Theater soziale Gemeinschaft herstellen. Laurie Woolery, die Esu Leikit inszeniert hat, stellt zu Beginn der Aufführung die Darsteller von Public Work vor. Sie leitet auch diese New Yorker Einrichtung.
And what we do is we believe in longitudinal partnerships. And those partnerships are rooted in 8 amazing partner organizations that I just want to give props out to tonight as well. It's Brownsville Recreation Center. Yes, give it up for all of these people are amazing, so I'll go through them.
Die ganze Welt ist eine Bühne. Vor Beginn werden wir Zuschauer aufgefordert, mit unseren Sitznachbarn kurz ein paar Worte zu wechseln. Wobei sofort für 2 Minuten ein sehr lautes Getuschel unter den 2000 Besuchern im Zuschauerraum einsetzt. Public Works unterbrechen und unterstützen die Handlung. Am Hof Orlandos führen sie zum Beispiel Wrestling vor oder tanzen. Shakespeares Text ist eher eine Brücke für die vielen Musical-Nummern. Der Mittelpunkt aber ist der Ort, an dem alle willkommen sind. Der Wald Aden. Auswanderer, Außenseiter, queere Paare. Do not fear. All are welcome here, meint Orlando zu Beginn. 2017 war dieser Wald Aden wohl als Gegenwelt zu Trumps Politik gedacht. Aber auch weiterhin ist es ein Ort der Utopie und des Willkommens. Zurzeit diskutiert man wieder, ob das von Obama garantierte Bleiberecht für illegal als Minderjährige Eingewanderte verlängert werden soll. Hier im Central Park ist man da schon einen Schritt weiter. Free Shakespeare in the Park. Ein ganzer Tag von 7 Uhr morgens bis Mitternacht, an dem eine Stadt im Theater zusammenkommt.
Gelebte Utopie im Theater bei Free Shakespeare in the Park in New York. Mit für uns dabei war Bernhard Doppler und wen es diesen Sommer noch in die US-Metropole verschlägt, die aktuelle Show As You Like It läuft noch fast jeden Abend bis einschließlich 11. September.
Die geniale Stelle.
Der Dramaturg Cornelius Puschke arbeitet eng mit der Gruppe Rimini Protokoll und vielen anderen Kollektiven in der freien Theaterszene zusammen. Dass es dazu aber überhaupt kam, hat auch mit seiner genialen Stelle zu tun.
Meine geniale Stelle fand 2004 oder 2005 statt in Hamburg. Ich habe dort studiert und musste im Rahmen meines Studiums auch ins Theater gehen. Musste, weil ich habe mich eigentlich überhaupt gar nicht für Theater interessiert und fand mich dann irgendwann im großen Saal des Thalia-Theaters wieder. Das Licht ging aus, Strobolicht ging an, auf der Bühne rannte ein junger Schauspieler umher, rief irgendwelche unverständlichen Sachen, setzte sich auf einen Koffer, knatterte auf diesem Koffer im Bühnenbild Treppen herunter. Das war übrigens Thomas Schmauser. Und im Hintergrund lief dann noch das Ghost-Dog-Theme von RZA, vom Wu-Tang Clan, also so ein Hip-Hop-Track. Und irgendwie habe ich da gemerkt, dass im Theater irgendwie doch was geht und dass es irgendwie doch cool sein kann. Und ja, dann hat es mich gepackt und ich habe es dann nicht mehr losgelassen, das Theater.
So kann's gehen. Der kofferreitende Thomas Schmauser begeisterte den Dramaturgen Cornelius Puschke für das Theater. Eine geniale Stelle war das am Hamburger Thalia-Theater.